Wie gehst du als Führungskraft mit Störenfrieden richtig um? Wann solltest du sie abmahnen? Wann kannst du sie kündigen? Genau das bespreche ich heute mit Livia Merler. Livia ist Anwältin für Arbeitsrecht und sie gibt uns Einblicke dazu, was du als Chef arbeitsrechtlich berücksichtigen solltest und was du tunlichst vermeiden solltest. Genau das berichtet sie heute im Interview. Außerdem erzählt sie gleichzeitig, dass eigentlich die Kommunikation im Vorhinein schon der Schlüssel dafür ist, um solche Themen überhaupt zu vermeiden. Deswegen wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Interview mit Livia Merler. Herzlich willkommen zum Podcast Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge Schräder und von mir gibt es erprobtes Leadership-Wissen, das den Menschen in den Fokus rückt. Heute soll es um das Thema Anwalt, Kündigung, Krankmeldungen gehen. Was sind denn so Themen für Führungskräfte, die da interessant sind? Und da habe ich mir eine Expertin eingeladen. Livia Merler ist nämlich heute hier Rechtsanwältin und genau auf das Thema spezialisiert. Aber bevor ich jetzt ganz viel über dich erzähle, Livia, stell dich doch einfach mal vor. Was sollte ich wissen, damit ich weiß, wer du bist und was du so machst?
Ja, genau. Vielleicht noch mal ganz kurz zu mir. Ich bin Livia Merler. Ich bin Fachanwältin für Arbeitsrecht und auch geschäftsführende Partnerin unserer Kanzlei MGP in Berlin. Und wir haben quasi die Kanzlei so ein bisschen zwiegespalten aufgebaut. Zum einen mache ich den arbeitsrechtlichen Teil mit meinem Team und der andere Teil macht die Steuerberatung. Und wir haben uns im Laufe der Jahre eigentlich auf die Unternehmen spezialisiert, arbeitsrechtlich die zu vertreten, Führungskräfte fit im Arbeitsrecht zu machen. Und insofern, ja, das ist unsere Baustelle.
Schön. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass ihr gesagt habt, wir spezialisieren uns sozusagen auf das Thema?
Also ich habe ja zwei 15, 16 angefangen und am Anfang, also ich habe immer nur Arbeitsrecht gemacht, von Anfang an aber auch nie was anderes. Fängt man mit Arbeitnehmern eigentlich erstmal an, das ist so eigentlich der klassische Werdegang und das war auch total gut und richtig so und wir vertreten auch immer noch Arbeitnehmer, so ist das nicht, haben aber im Laufe der Jahre ganz klar unseren Fokus schwerpunktmäßig auf die Unternehmen, auf die Arbeitgeber gelegt. Ich glaube einfach, also auch aus meiner persönlichen Leidenschaft heraus, ich bin ja selber nun auch Arbeitgeberin, kenne alle Seiten und insofern habe ich immer gesagt, mein Herz schlägt auch so ein bisschen für die Arbeitgeber, wir müssen da auch mal was tun für die. Ja. Und das kam so ein bisschen Hand in Hand. Dann haben wir ja auch noch unsere Akademie gegründet, wo wir wirklich Schulungen explizit für Unternehmen im Arbeitsrecht anbieten und dementsprechend ist so dieses, wie so eine Art Schneeball, ist dann irgendwann immer schneller gerollt und haben halt gesagt, okay, das ist eigentlich auch das, was wir wirklich machen wollen.
Ja, finde ich gut. Jetzt haben wir gerade schon, wir haben ja schon kurz vorher, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt hatten, haben wir arbeitsrechtliche Themen vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer gesprochen. Was sind denn aber so die häufigsten arbeitsrechtlichen Fehler, die Führungskräfte überhaupt machen?
Also vielleicht mal, bevor wir so ins Arbeitsrechtliche reingehen, was ich bei Führungskräften oder was wir oftmals erleben, so als Grundproblem, dass man sich schon gar nicht traut, Fehler überhaupt anzusprechen. Also Kommunikation ist schon mal ein großes Problem. Man weiß vielleicht auch so, da läuft was nicht richtig oder so. Oder ich habe das Gefühl, warum ist der Mitarbeiter heute gerade am Montag schon wieder nicht da? Und allen kommt es ein bisschen komisch vor. Mhm. Aber keiner krempelt die Ärmel hoch und sagt, ich frage ihn einfach mal. Ich frage ihn mal, was das Problem eigentlich wirklich ist. Denn das ist das, was wir Arbeitgebern immer mit auf den Weg geben. Klar haben wir irgendwo ein Symptom, der ist nicht da oder es geht irgendwas schief. Aber eigentlich müssen wir herausfinden, woran liegt's denn? Was ist denn wirklich das Problem? Und auch die Mitarbeiter, die, keine Ahnung, jahrelang im Krankengeld verschwinden oder sowas, da muss ja, das ist, klar ist das auch krankheitsbedingt, aber oftmals, wenn man genauer hinhört, sind auch manchmal andere Ursachen, die dazu geführt haben, dass wir ein Problem haben. Und das ist halt so ein generelles Ding, wo wir auch immer Arbeitgeber ermutigen, sprecht mit den Leuten, versucht's herauszufinden. Viele Probleme lösen sich dadurch ja auch schon.
Ja. Ja, du sprichst mir aus dem Herzen. Ich glaube grundsätzlich, wir sprechen alle viel zu selten und also untereinander und vor allen Dingen dann setzen wir auch manchmal so Dinge voraus, so wie zum Beispiel, ach, ich kann den doch jetzt nicht fragen, was hat der für ein Problem, da traue ich mich nicht. Oder haben wir auch gerade schon gesagt, dann kündigt der vielleicht noch, wenn ich den mal frage, wie es dem denn gerade geht. Aber oft erlebe ich das eigentlich so, dass wenn Führungskräfte mit Mitarbeitern sprechen und das wirklich auf Augenhöhe machen, also ich spreche jetzt nicht davon, so von wegen, warum warst du denn schon wieder krank, sondern wirklich einfach mal, was brauchst du für eine Unterstützung, wo geht's denn gerade, was brauchst du gerade von mir oder was kann ich für dich tun oder auch was kann der Mitarbeiter vielleicht für den Chef tun, kann ja auch in die andere Richtung gehen, ist es dann eher so, dass dann halt auch Dinge mal angesprochen werden und dann kommt es ja meistens gar nicht erst, dann kommen die ja meistens gar nicht erst zu dir auf den Schreibtisch, weil es halt dann arbeitsrechtlich gar nicht ein Problem wird.
Aber das ist halt genau das Problem, dass es halt oftmals nicht, ja, einfach nicht gemacht wird, ja.
Ja.
Und da würde man sich schon auch einfach für das generelle Betriebsklima, würde das schon förderlich sein. Wir haben auch ganz oft Fälle, wo dann Arbeitgeber auch sich wundern, Mann, warum macht der, bringt der so eine schlechte Leistung oder was ist denn mit dem, wo sich auch dann manchmal herausstellt, naja, vielleicht hat der auch ein privates Problem, hängt halt einfach gerade mal durch, hat ja jeder Mensch mal im Leben irgendwie eine Phase, wo es nicht rund läuft. Und da muss man halt auch, Stichwort, ne, Fürsorgepflicht, auch mal nachhaken, was ist da los und wie können wir eigentlich das ganze Ding wieder ins Laufen bringen. Und dann haben wir auch die Extremfälle, wo es dann halt wirklich vielleicht keine definierte Ursache gibt, die einfach keinen Bock haben oder was auch immer. Klar, und um die müssen wir uns dann auch kümmern.
Ja, und da ist es ja zum Beispiel auch so, die Leute, die dann keinen Bock haben, das merken ja dann auch die anderen, ne? Also dass da zum Beispiel nichts gemacht wird. Also die guten Mitarbeiter,
Total frustrierend.
die guten in Anführungszeichen, weil es ist ja nicht, heißt ja nicht, dass er deswegen schlechter ist, aber die Mitarbeiter, die quasi Leistung bringen wollen, wie du schon sagtest, die sind total frustriert.
Ja, ich habe gerade heute einen Artikel gelesen,
Ja.
wo ein Mitarbeiter so zitatmäßig berichtet hat, wie er sein Homeoffice verbringt. Hatte mit Arbeiten tatsächlich nicht viel zu tun, sondern wirklich nur so, auch so geschrieben hatte, ja, ich schicke dann mal eine Alibi-Mail raus, logge mich schon mal ein, leg mich wieder ins Bett, schlaf noch eine Runde. Und das ist halt total traurig. Also es ist wirklich extrem frustrierend und traurig,
Ja.
weil halt zum einen natürlich auch genau solche Leute dazu führen, dass man Sachen vorverurteilt. Ja, zum Beispiel
Ja.
Homeoffice, warum klappt das nicht mehr? Arbeitgeber holen die Leute zurück, weil sie das Vertrauen komplett verlieren. Also das sind so ganz, ganz viele Punkte. Und auch da natürlich, wenn einer dann nur seine halbe Leistung erbringt, müssen sie anderen auffangen. Ja, das ist einfach
Absolut.
unfair und funktioniert nicht gut. Aber auch
Ja.
da natürlich schwierig für Arbeitgeber, gerade Thema Homeoffice, du kriegst es ja gar nicht alles so mit. Das heißt,
Ja.
es lebt ja von dem Vertrauen. Du kannst sie ja nicht in dem Sinne kontrollieren, als ob sie vor Ort wären. Das heißt, also bei uns in der Praxis ein großes Problem, was wir
Ja.
von Arbeitgebern mitbekommen haben.
Ja, ab absolut. Also vor allen Dingen, also ich gucke jetzt als Coach für Führungskräfte nochmal ein bisschen anders drauf, auch das Thema Homeoffice, weil ich stelle zum Beispiel fest, dass wenn, also bin ich mal gespannt, was du gleich sagst, was da deine Erfahrungen sind, aber mir ist so die Erfahrung, wenn jetzt etwas schon vor Ort nicht klappt, dann kann es halt im Homeoffice erst recht nicht klappen, dann wird es halt
Genau.
meistens noch schlimmer.
Ja.
Und wenn diese Basis nicht da ist, und dann gehen halt viele her und entziehen den Mitarbeitern wieder das Homeoffice oder sagen, du musst jetzt öfter mal reinkommen, aber oft ist das schon eigentlich schon vorher in der Führung etwas nicht richtig gelaufen, weswegen es überhaupt erst zu den Problemen kommt. Oder wie sind da deine Erfahrungen?
Definitiv, aber da hast du halt auch das Problem, wenn du zum Beispiel sagst, du lässt die Mitarbeiter ins Homeoffice oder hybrid arbeiten, dann kannst du ja auch nicht unbedingt sagen, okay, ihr dürft das, mit dir klappt es aber sowieso nicht, bei dir machen wir es nicht so. Weißt du,
Ja.
dann hätten wir ja auch wieder so ein bisschen so ein Gleichbehandlungsproblem, dann müsstest du schon eine sachliche Rechtfertigung zu haben. Wenn du aber dann so separierst und den einen da aus dieser Gruppe rausnimmst, dann ist es da auch ein Problem. Das heißt, man wird wahrscheinlich erstmal alle ins Homeoffice lassen, auch auf die Gefahr hin, okay, wir wissen alle, es wird schwierig werden.
Ja, nee, das ist schon, also das würde ich auch, also auch unabhängig vom Arbeitsrecht, ist das ja, finde ich,
Ja.
auch so in der
Ist
Gruppe
nicht schön, nee.
nicht schön. Wenn der eine, ja, alle dürfen ins Homeoffice, aber der Helge, der muss bitte jeden Tag vor Ort sein.
Ja.
Das ist ja schon sehr, sehr auffällig, sag ich mal. Aber ich meine damit eher, dass die meisten die Sorge haben, dass etwas nicht funktioniert, weil halt meistens schon vorher etwas nicht klappt und das halt im Homeoffice einfach nochmal schlimmer wird, weil ich da, wie du sagtest, halt noch weniger Kontrolle habe.
Ja, in vielen Fällen ist es tatsächlich ein Problem, wo wir auch noch keine perfekte Lösung dafür haben, weil Homeoffice ist, sage ich mal, oder hybrides Arbeiten ist heutzutage, wird vorausgesetzt. Ja, wenn man als Chef sagen würde, ich mache das nicht, schwierig.
Ja.
Schwierig.
Lass uns doch vielleicht nochmal zurückgehen. Ich finde das nämlich auch ganz gut, was du gerade gesagt hast, weil wir haben ja sehr viele Überschneidungspunkte. War mir vorher gar nicht bewusst, dass wir so viele Überschneidungspunkte haben, die ja dann sich ineinander auch bedingen. Was würdest du denn sagen, sind so häufige Fehler, die du bei Führungskräften siehst, die dann später auch zu dir auf den Tisch kommen?
Also Kommunikation ist das eine Problem. Vielleicht auch nochmal, ich glaube, das sind oftmals eher so, ich nenne es immer so ein bisschen weichere Themen. Dass das Empathische fehlt. Vielleicht auch manchmal aufgrund des ganzen Alltagsstresses. Man kann sich nicht in die Menschen hineinversetzen, wo
Ja.
man vielleicht, musste ich auch ein bisschen über die Jahre lernen, so, ich weiß, wie ich arbeite, wenn ich was anpacke, dann wird es irgendwie funktionieren und so weiter. Man kann aber nicht immer die eigene Erwartungshaltung auf andere übertragen oder denken, ja, ich weiß doch, wie es geht, die werden es auch wissen. Das ist auch immer, erleben wir auch ganz oft, dass die immer denken, warum machen die das denn nicht? Warum funktioniert das nicht? Wo wir gesagt haben, habt ihr dem ganz klar mal gesagt, was eigentlich seine Aufgaben sind, was er bis wann, wie, wo zu tun hat? Hat der eine gute Struktur? Ist der gut eingearbeitet worden? Wo sich dann später herausstellt, na ja, oftmals auch irgendwie nicht so richtig. Also wir haben ja auch ganz oft, das ist halt sehr spannend, dann haben wir echt eine Schnittmenge Führungskräfte im Training, wo wir halt aber nicht in dem Sinne ein Führungskräftetraining nur machen, sondern wirklich ja das Arbeitsrechtliche, wo wir sagen, ihr müsst auch zumindest ein Basiswissen haben. In großen Unternehmen, wo du auch eine HR-Abteilung hast, da koppelt sich das beides, aber so ein bisschen Basiswissen müsst ihr haben. Und wenn Mitarbeiter da 15 Stunden am Tag sitzen und arbeiten, ist das nicht gut. Das dürft ihr nicht. Insofern, ne, müsst ihr auch so ein paar Grundregeln halt wirklich mal beherrschen. Und da ist es halt wirklich erschreckend gewesen, weil da so gar nichts, also so gar kein oder sehr, sehr wenig Wissen ist und manchmal aus meiner Sicht auch das Verständnis für Mitarbeiter auch nicht so richtig da war, sich immer so hineinzuversetzen. Also das Empathische ist halt auch sehr wichtig. Ja. Ich sag mal, Führungskraft ist nicht nur das Fachliche, was gut sein muss, sondern eigentlich das Menschliche ist so wichtig, dass du da dich um deine Leute einfach kümmerst, deine Bande zusammenhältst und irgendwie, ja, die Leute motivierst, ne?
Ja. Und ich glaube sogar, wenn du die Bande wirklich, wie du das gerade gesagt hast, immer zusammenhältst, dann kommen meistens die Themen sogar, also dann könnte man nicht im schlimmsten Fall arbeitslos machen.
Ja, naja, es gibt noch genug.
Das ist auch sehr übertrieben extra. Aber genau, das ist ja der Punkt, weil ich glaube, das sind halt so viele Dinge, die ja meistens wahrscheinlich auch, würde ich jetzt mal so tippen, keine Ahnung, aber kannst du mir gleich mal sagen, dass die auch dann zu dir als auf den Schreibtisch kommen, wenn es halt schon einen gewissen Fortschritt gibt im Konflikt oder im Streit. Dass dann halt diese Themen erst hochkommen, oder?
Also es kommt tatsächlich drauf an. Wir haben ganz verschiedene Sachen. Wir haben Unternehmen, die kommen halt, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wo es dann unsere Aufgabe ist, den Karren aus dem Dreck irgendwie zu ziehen. Also das heißt, wenn die schon verklagt werden oder wenn schon der Streit da ist. Mhm. Wir haben aber auch viele Arbeitgeber oder Mandanten, wo es halt schon knirscht und wo die auch ganz brav uns vorher anrufen und sagen, okay, pass auf, es ist jetzt das und das passiert. Was machen wir jetzt oder was sollen wir machen? Was ist jetzt strategisch das Sinnvollste? Machen wir jetzt ein Personalgespräch? Sollen wir dem gleich eine Abmahnung ausstellen? Können wir den kündigen? Oder macht es vielleicht Sinn, nochmal ein paar Tage drüber nachzudenken und dann vielleicht einen Aufhebungsvertrag anzubieten? Also das ist natürlich immer die besten Situationen, weil da können wir noch komplett steuern und haben noch alle Möglichkeiten. Ja, aber gefährlich ist es halt, und das erleben wir halt auch, wenn du eine Führungskraft hast. Und ich muss auch, Arbeitsrecht ist halt emotional. Ne? Ich sag immer, das ist so ein bisschen wie eine Beziehung auf der Arbeit. Man verbringt viel Zeit und dann knallt es halt mal und dann haut die Führungskraft eine Kündigung raus, weil sie einfach auf 180 ist.
Ja.
Die oder dann aber keinen Hand und Fuß hat.
Ja, das kann halt auch noch dazu kommen. Oder habe ich jetzt auch zum Beispiel erlebt, beim Klienten von mir, da gab es auch einen Streit. Also der war eigentlich gar nicht so groß. Aber dann hat, also es war so ein Mini-Konflikt eigentlich, nur eine kleine Meinungsverschiedenheit. Und dann hat der Mitarbeiter gesagt, ja, dann kündige ich jetzt halt einfach. Und dann hat die Führungskraft gesagt, ja gut, dann kündige ich sie jetzt, ne? Ja. Und die sind dann nachher auch glücklicherweise wieder zusammengekommen. Aber ganz oft ist das halt, wie du gerade gesagt hast, da kochen dann bei einer Seite die Emotionen über, beim anderen, der hat sich dann auch gedacht, ja, der kündige ich einfach, der kann mir mal jetzt gestohlen bleiben, ne?
Ja.
Und genau das ist ja das Problem, dass halt meistens die Kommunikation vorher schon nicht gut funktioniert hat.
Klar.
Was wäre denn da so deine Empfehlung? Also Entschuldigung, bitte, was sagst du?
Also es muss ja dann irgendwo vorher schon irgendwie einen Bruch gegeben haben, ne?
Absolut, ja. Was wäre denn deine Empfehlung, was müsste ich sozusagen machen aus deiner Brille, damit das gar nicht erst so weit kommt?
Naja, zum einen muss eine Führungskraft schon mal ein Gespür haben, welche Themen spreche ich an, welche nicht. Mhm. Da ist, wie gesagt, unsere Erfahrung, dass gute Gespräche führen sie immer alle gerne und auch schöne Feedbackgespräche, aber dieses, was nicht gut läuft, anzusprechen. Und das ist halt ein Problem. Also es ist echt spannend, weil wir hatten letztens eine Schulungsanfrage, wo eines großen Unternehmens, wo die auch meinte, wir wollen selbst unsere HR-Profis und Führungskräfte nochmal schulen, weil sie hat gesagt, wir müssen lernen, in unangenehme Gespräche hineinzugehen und nicht nur in irgendwelche Gespräche, sondern wirklich in Trennungsgespräche. Das sind die. Ich habe auch mal selber welche geführt, das ist nicht schön. Also das ist wirklich nicht schön.
Ja.
Wie lerne ich denn, das souverän und professionell zu kommunizieren, mir aber auch das Zepter nicht aus der Hand reißen zu lassen? Und das sind ganz, ganz interessante Denkansätze, Weil wir immer sagen, wenn wir in so eine Trennung reingehen, ja, dann gibt es ja nicht immer einen glasklaren Kündigungsgrund. Das wäre zwar schön, aber ist es ja nicht so.
Ja.
Sondern oftmals sind wir in Grauzonen, wo man weiß, wir müssen uns irgendwie trennen, es passt nicht mehr, wir haben uns auseinandergelebt, was auch immer. Das heißt, wir gehen oft einvernehmlich auseinander. Mhm. Und in dem Moment ist es dann auch Job der Führungskraft oder HR, das zu verkaufen.
Ja, ja,
und das auch natürlich auch transparent und fair für den Mitarbeiter erstmal zu gestalten, dass man den nicht übers Ohr haut und ganz klar den an die Hand nimmt und das verkauft in dem Moment. Ne? Und das sind halt Sachen, das muss richtig trainiert werden, weil das einfach nicht diese schönen Gespräche sind. Und damit könnte man auch schon mal einen Großteil auf jeden Fall in die richtige Richtung bringen.
Mhm, ja. Mhm. Ja, und vor allen Dingen glaube ich auch gerade so diese Kleinigkeiten, die halt auch dann oft nicht angesprochen werden, aber die können ja mal was Größeres werden. Also mir fällt jetzt da zum Beispiel so wirklich so ein Klassiker ein, der kommt immer zu spät, der Mitarbeiter, wenn ich es aber nie anspreche, und das kann ja die unterschiedlichsten Gründe haben. Also wenn wir jetzt mal mitarbeiterorientiert draufschauen, dann kann das ja wirklich sein, dass der einfach immer die Bahn verpasst, aber, habe ich auch schon erlebt, nicht drauf kommt, meine Bahn früher zu nehmen. Mhm. Genauso gibt es ja auch Mitarbeiter, die eine ganz andere Einstellung haben. Habe ich jetzt auch vor kurzem, habe ich ein Unternehmen besucht. Da hat der Mitarbeiter erzählt, der hat morgens eine Stunde Anreise. Der muss um 8 Uhr, glaube ich, auf der Arbeit sein. Der fährt aber um 5 Uhr quasi los, damit, wenn mal eine Bahn ausfällt, dass er nicht zu spät kommt. Mhm. So. Solche Menschen gibt es ja auch, die da sehr, sehr eigenverantwortlich sind und sehr, sehr auf sich nicht auf andere verlassen sozusagen. Sehr darauf achten, dass das bei denen alles passt. Aber genauso gibt es auch welche, die sagen halt, wenn ich um 8 Uhr anfangen muss, dann fahre ich um 7 Uhr los, dann kommt die Bahn nicht, dann ist halt die Bahn schuld so ungefähr. Ne?
Ja, ja, klar.
Ja, und ich glaube, das ist zum Beispiel auch schon mal wichtig, schon in der Personalauswahl auch mal zu gucken. Und da, wenn ich halt regelmäßig mit den Leuten spreche, kriege ich da halt auch ein ganz gutes Gespür für, was habe ich denn so für Leute um mich herum und wie muss ich dann mit denen auch umgehen?
Obwohl ich auch die Führungskräfte da so ein bisschen in Schutz nehmen muss. Denn das haben wir ja auch, solche Fälle, dass wenn zum Beispiel was Schlimmeres passiert ist. Also jetzt nicht nur jemand kommt mal zu spät, sondern du machst quasi wie so eine offizielle Einladung, wir müssen miteinander reden, weil es ist irgendwas passiert.
Ja.
Irgendwas Schlimmeres.
Also ein Personalgespräch sozusagen.
Ja, Personalgespräch. Und man kann sich schon denken, dass es vielleicht nicht ein positives Feedbackgespräch wird.
Ja.
Dann kommen die Mitarbeiter halt nicht. Also oftmals kriegst du die gar nicht zum Greifen.
Okay.
Gerade bei den Sachen, die wirklich, wo man schon weiß, das könnte vielleicht für mich nicht so gut ausgehen, dann sind die erstmal krank. Also das haben wir regelmäßig. Du machst einen Termin, setzt das fest und bums ist die Krankschreibung erstmal da. Was natürlich keine Lösung ist, also für keine Seite, weil es verschiebt sich im Endeffekt ja nur. Aber es ist halt auch nicht immer so einfach, dass du wirklich alle sofort gegriffen bekommst, um zu reden.
Ja, was würdest du da empfehlen, beziehungsweise was wäre da dann ein besseres Vorgehen?
Naja, gibt's im Endeffekt nicht. Also wenn du es richtig arbeitsrechtlich auch korrekt machst, musst du eigentlich ja wirklich zum Personalgespräch einladen. Bestenfalls musst du eigentlich auch schon mitteilen, worum es ungefähr geht, damit der Mitarbeiter sich darauf einstellen kann. Und wenn du das tust, dann werden manche nicht kommen. Weil sie wissen, das geht halt nicht gut aus. Das ist so ein bisschen die Gefahr daran. Aber darauf hoffen, dass es trotzdem irgendwie funktioniert.
Ja, erlebst du es ja dann zum Beispiel so, dass die Mitarbeiter, wenn die zu solchen Gesprächen nicht kommen, jetzt könnte man, also würde ich ja jetzt mit meinem Menschenverstand sagen, dann gucke ich mich ja vielleicht schon mal um, ob ich was anderes finde, ob ich da irgendwo einen Absprung finde, oder ist es dann so, dass sie versuchen, eher noch auszuhalten?
Naja, also ich sag mal so, wenn du einen Arbeitgeber hast, je nachdem, was passiert ist, der sich trennen will, das ist ja immer so, du hast irgendeinen Anlass, weil du sagst, okay, jetzt reicht's. Und dann fangen sie an zu graben. Okay. Ne, dann machen wir so die, also dann die Klassikersachen. Dann fangen sie an, sich mal genauer die Zeiterfassung anzugucken. Dann werden sich die Spesenabrechnung mal genauer angeschaut. Ne, das sind ja immer so zwei Baustellen, wo du eigentlich fast immer irgendwas findest. Und dann wird gegraben und gegraben. Und manchmal kommen dadurch auch noch mehr zustande. Aber das Personalgespräch schiebt sich dann halt, ne? Im Endeffekt wird man dann nochmal einen neuen Termin ansetzen und irgendwann kommt man meistens ins Gespräch. Aber viele vermeiden das halt auch von der Seite aus.
Ja, ja, klar. Ja, das ist aber auch, also wenn ich jetzt mal wieder nochmal ein bisschen weiter zurückgehe, ist es meistens vielleicht auch schon, dass da einfach das Vertrauen gefehlt hat. Kann ja sein, ne? Dass dann, dass man vielleicht sich gar nicht deswegen so geäußert hat, was das Problem war. Und manchmal sind es ja auch so Kleinigkeiten, die dann nachher den Kohl noch größer werden lassen. Und weswegen ich dann zum Beispiel denke, ja, mal ein riesiges Problem, was dann vielleicht aber auch für den, also aus Sicht des Mitarbeiters, was für den Chef überhaupt vielleicht gar kein Thema ist.
Ja, naja, also dass sich halt kleine Probleme so aufspielen zu einem großen irgendwann, definitiv, ja.
Ja.
Das ist das Grundproblem, ja.
Du hast vorhin von Abmahnungen gesprochen. Was sind denn zum Beispiel so häufige Themen, die ihr grundsätzlich, wo ihr Mitarbeiter abmahnt?
Also klar, sowas wie zu spät kommen und sowas auch. Wir haben auch manchmal Fälle, wo einfach jemand nicht zur Arbeit erscheint, also nicht nur zu spät kommt, sondern einfach gar nicht da ist. Kannst du halt auch nicht sofort mit einer Kündigung um dich werfen. Arbeitgeber fragen dann immer, ja, der kommt jetzt hier nicht, kann ich den rausschmeißen? Naja, also du musst schon erstmal fragen, vielleicht mal anrufen, ist alles okay, was ist da los? Wenn du nicht erreichst, auch mal abmahnen. Das macht man dann ein, zwei, dreimal und dann kann man auch über eine Kündigung nachdenken, wenn das schon so in Richtung Arbeitsverweigerung geht. Aber so Klassiker eigentlich sind eher so eine allgemeine Sache, eine Störung des Betriebsfriedens zum Beispiel. Wir hatten mal auch einen Fall, das ist auch absurd immer, ein Mitarbeiter, der sich halt nächtelang um die Ohren geschlagen hat, um irgendwelche wilden Mails dann immer an die Geschäftsleitung zu schreiben, was alles schief läuft und was man besser machen könnte und dass ja sowieso alles hier nicht rund läuft. Ne? Also so Störenfriede, die immer wieder die Stimmung runterziehen oder so rumpöbeln im Unternehmen, wenn man zum Beispiel Arbeitsunfähigkeit, gut, jetzt muss man die ja nicht mehr persönlich abgeben, aber es waren zum Beispiel früher so Klassikerfälle, immer nicht die AU rechtzeitig eingereicht und sowas. Also eigentlich eher so diese Themen. Oder halt manchmal auch Arbeitgeber, die sagen, naja, eigentlich war das nicht schön, was der gemacht hat, aber komm, wir mahnen das jetzt nochmal ab und geben eine zweite Chance. Also auch unter Kollegen, wenn da irgendwie was nicht ganz rund gelaufen ist, oder wenn halt, ja, massive Fehler passieren, sowas schon, aber hängt immer vom Einzelfall ab. Deswegen können wir auch nie so eine klare Anleitung geben, in dem Fall mahnst du ab oder in dem Fall kündigst du, weil es hängt wirklich davon ab, was ist da eigentlich ganz konkret passiert, ne?
Ja, Und also meine Erfahrung mit Abmahnung ist beispielsweise auch, dass die meisten halt sondern teilweise auch zu früh abmahnen wollen oder kündigen wollen, wobei teilweise noch ein Gespräch auch manchmal noch die Wogen glätten kommt. Kann natürlich auch wieder kommt aufs Prinzip an, aber das kann halt oft auch noch helfen. Wie ist da deine Erfahrung?
Ja, also definitiv. Und ich halte auch ehrlicherweise von Abmahnungen nicht viel. Also
Ich
klar,
auch
die
nicht.
Richter, die sehen das als Voraussetzung, dass man sagt, okay, erstmal müssen alle milderen Mittel vor einer Kündigung ausgeschöpft sein. Ich sag mir immer, stell mal vor, du hast irgendwie, also wenn du ein großes Unternehmen hast, wo 1.000 Leute sind, dann fällt das vielleicht nicht so ins Gewicht. Wenn du ein Unternehmen hast mit 20 Leuten und man sieht sich jeden Tag und du jemanden abmahnst, dann ist in allermeisten Fällen das Kind sowas von den Brunnen gefallen und ich kenne eigentlich keinen Fall, wo es danach super weitergelaufen ist. Also das ist halt so und deswegen sind ganz viele Unternehmen halt, die sagen, und wenn wir halt fragen, okay, was machen wir denn jetzt? Und die sagen, wir würden gerne kündigen. Und wir fragen, habt ihr denn mal abgemahnt? Nee, haben wir nicht. Weil wir haben mit dem geredet davor. Jetzt ist es dann aber nochmal zwei, dreimal passiert. Davor haben wir so gesagt, okay, wir drücken nochmal ein Auge zu. Mach's bitte nicht nochmal. Schwupps, passiert's aber dann wieder. Und wir haben keine Abmahnung vorher gehabt. Klar kann man es dann jetzt nochmal machen. Aber eigentlich, wenn man erstmal abgemahnt hat, ist das Arbeitsverhältnis schon so kaputt, dass man es fast eigentlich kündigen könnte. Aber noch nicht darf. Und das ist immer so in der Praxis das Problem.
Ja, also das ist genau das Gleiche, was ich erlebe. Meistens ist es sogar eine Abmahnung. Wenn ich zu schnell eine Abmahnung ausspreche, ich sage das immer, das ist das Führungsschwäche, weil das macht halt auch ganz viel wieder mit dem Vertrauensverhältnis von Mitarbeiter und Chef aus. Das macht es eigentlich meistens immer nur noch schlimmer.
Ja, also eigentlich kommt man meistens dahin, entweder es ist was passiert, was wirklich echt schlimm war, dass man sofort darüber nachdenkt, okay, wir müssen uns trennen. Also Kündigung oder Aufhebungsvertrag. Und bei so Pille-Palle-Sachen, okay, wenn mal einer immer wieder zu spät kommt, kann man das mal machen. Aber in der Regel ist es nicht immer in der Praxis die Reihenfolge, sondern wenn man das Gefühl hat, und das, was ich vorhin meinte, wir haben ja nicht immer diese klaren Kündigungsgründe, die haben wir ja nicht immer. Ja, dass es meistens einvernehmlich geht. Und das ist ja auch für Arbeitgeber immer der bessere Weg, muss man ja auch mal sagen.
Absolut, ja. Wie würdest du denn jetzt arbeitsrechtlich mit einem sogenannten Low-Performer umgehen, wenn man einfach nicht kündigen kann? Also ich habe aus Führungsbrille wahrscheinlich vielleicht eine andere Antwort als du, aber mich würde einfach mal interessieren, was sagt denn der Arbeitsrechtler oder die Arbeitsrechtlerin dazu?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache den Job jetzt ja auch schon ein paar Tage und ich kann mich nicht an einen Fall erinnern, den wir wirklich mal komplett durchgestritten haben mit einem Low Performer. Sondern das sind wirklich immer Sachen, die sich einvernehmlich gelöst haben, weil die Anforderungen gerichtlich einfach unfassbar hoch sind. Zum einen musst du erstmal feststellen, wer ist denn, also wo fängt denn Low Performance wirklich an? Du hast deine starken Ziehpferde im Unternehmen, deine A-Mitarbeiter, das kannst du nicht als Maßstab für alle anderen zugrunde legen. Das heißt, du musst dir erstmal irgendwie so einen Durchschnitt bilden und dann musst du auch differenzieren, okay, was kann ich erwarten oder was darf ich eigentlich erwarten?
Ja.
Und was, wann ist eine Leistung wirklich schlecht? Und das ist schon schwierig. Das ja. mag im Vertrieb vielleicht gehen, wenn du Zahlen und Fakten wirklich hast, aber so ist es ja nicht in jedem Job. Ja, und da fängt es schon mal an, das überhaupt zu beziffern, weil Rechtsprechung sagt ja ganz klar, also klar in Anführungszeichen, so ein Drittel unter dem Durchschnittswert müssen wir ungefähr liegen, dass wir von No Performance überhaupt sprechen können. Mhm. Und dann guckt mich der Arbeitgeber an und sagt, wie soll ich jetzt ein Drittel, also woran mache ich das dann fest? Ja, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, 3 Leute und die haben nicht alle feste Umsatzzahlen. Woran mache ich ein Drittel fest? Das heißt, da müssen wir schon mal irgendwie skalieren können überhaupt. Da muss ich gucken, wer ist überhaupt vergleichbar? Also wer kommt in diesen Durchschnittsvergleichstopf irgendwie rein? Mhm. Und danach geht es ja dann weiter, wenn wir das geklärt haben, sage ich denen auch mal ganz klar, habt ihr denn mal den geschult? Habt ihr den richtig eingearbeitet? Habt ihr das jetzt noch mal ein paar Wochen durchgezogen, hat der eine Kraft an der Seite, die ihn da durchführt. Weil wenn wir das alles nicht vorlegen können, dann müssen wir auch gar nicht vor Gericht gehen, weil der Richter fragt, was haben Sie denn gemacht, damit es besser wird? Und wenn ich dann sagen kann, ja nix, dann guckt er uns nur doof an und sagt, dann können Sie nach Hause fahren. Ja. Und das sind halt Punkte, die oftmals nicht klappen, aber viele Unternehmen helfen sich, die machen ja so eine Art Improvement Plans, wo die den in so einen, ich sage mal, so einen kleinen Kurs reinsetzen über Wochen, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt hier ein gewisses Kontingent an Zeit, um euch oder dich fit zu machen. Das sind deine Aufgaben und das sind deine gestaffelten Ziele, was du nach einer gewissen Zeit irgendwie schaffen musst. So, und eigentlich endet jeder dieser, sag ich mal, Projekte fast in der Trennung. Weil der Druck, dass die Mitarbeiter schon wissen, ich muss jetzt hier diesen Kurs machen und werde ganz eng getaktet mit Zielgesprächen und Führungskräfte, Feedbackgesprächen, diesen Druck halten die meistens gar nicht stand.
Ja.
Und entweder du hast dann, geht's in die Richtung, dass man sagt, okay, viele flüchten sich ab da in die Krankheit. Dann versacken sie erstmal im Krankengeld. Oder man kommt halt zu dem Punkt, dass man sagt, okay, wir haben jetzt mal versucht, dich hier in die Spur zu bringen und vielleicht merkst du ja auch selber, irgendwie so richtig kommen wir nicht auf den grünen Zweig, dass dann Leute sich auch da reflektieren und sagen, ja, okay, dann einigen wir uns auf eine Trennung.
Ja.
Aber es ist unheimlich schwierig in der Praxis, weil oftmals, und das will ich auch nicht über einen Kamm scheren, aber wenn wirklich Leute da sind, die in diesen Bereich Low Performance gehen und dahinterher hingen, ist halt der Schritt zur Krankheit nicht groß. Also das ist oft miteinander verbunden und dann kommt man an die Leute auch nicht mehr gut ran.
Ja. Und auch da ist meine Erfahrung, deswegen hast du es gerade selber auch angesprochen, die Erwartungshaltung, die ist halt meistens vorher schon nicht klar gewesen, dass halt der Mitarbeiter quasi gar nicht weiß, was er überhaupt tun muss oder wann er quasi als, in Anführungszeichen, Low Performer gilt.
Ja.
Und da ist eigentlich schon meistens das Problem, dass in der Führung keine klare Erwartungshaltung aufgezeigt worden ist und dann muss man halt auch ehrlicherweise sagen, dann kann der Mitarbeiter es halt auch einfach nicht wissen. Oder beziehungsweise oft ist er dann Low Performer, da wird dann gesagt, da hinten sitzt der Helge, der macht irgendwie nichts. Aber vielleicht tut er gerade das Beste, was er kann, weil er einfach nicht weiß, was er eigentlich oder wie er dem Unternehmen noch mehr hätte helfen können. Also ich finde es auch wichtig, aus der Brille nochmal zu sehen.
Ja, nee, deswegen sagen wir auch immer, bevor wir überhaupt in diese einzelnen Planungen reingehen, was machen wir mit dem Mitarbeiter und ist er wirklich Low Performer, immer nochmal sich selbst zu reflektieren, ist von unserer Seite eigentlich alles richtig gemacht worden? Ist der richtig eingearbeitet worden? Weiß der, was er eigentlich am Tag zu tun hat? Und wenn ich Ziele mir wünsche als Arbeitgeber oder vorgebe, kennt ihr die eigentlich, ne? Ja. Das sind ja immer so Punkte, die aber erstmal abgeklopft werden müssen, bevor wir uns über das andere überhaupt Gedanken machen können, muss das erstmal sitzen.
Ja. Ja, sehe ich ganz genauso. Sehe ich ganz genauso.
Cool. Aber in den meisten Fällen geht es einvernehmlich auseinander.
Du hast gerade, genau, das finde ich auch schön, das macht mir Hoffnung, dass immer einvernehmlich auseinander geht. Was sind denn zum Beispiel jetzt so Punkte, die ich als Führungskraft unbedingt beachten sollte, bei so einer, damit ich eine einvernehmliche Trennung hinbekomme?
Also na klar, muss man es erstmal mit der HR absprechen, was überhaupt Ziel und Plan ist. Und gerade vielleicht, das passt auch nochmal zum Thema Low Performance.
Ja.
Es ist ja ganz oft so, wenn wir Arbeitgebern sagen, okay, also das, was ihr uns jetzt berichtet, wird für eine Kündigung nicht reichen. Das wird uns um die Ohren fliegen vor Gericht, werden wir nicht gut hinbekommen.
Ja.
Und da muss man ja auch mal klar sagen, allein schon, wenn man den Leuten sagt, was sie alles dann dokumentieren müssen und so weiter, haben sie schon keine Lust mehr. Da sagen, habe ich keine Zeit für. Ja? Aber eine Lösung müssen wir ja irgendwie finden, dass dann wir sagen, okay, dann lasst uns doch mal Gedanken machen, ob wir einvernehmlich irgendwie da was aufsetzen können. Und dann kommt das erste Argument, ja, aber dem oder der zahle ich überhaupt nichts mehr, denn die macht ja schon schlechte Arbeit. Sage ich, ja, kann ich auch verstehen, aber rechne doch mal jetzt, wenn derjenige 50% seiner Arbeitsleistung erbringt, du zahlst 100% Gehalt und wir lassen es erstmal so weiterlaufen, was es dich da kostet. Oder wir nehmen jetzt einmal ein bisschen einen soliden Betrag in die Hand und dann haben wir das Problem gelöst. Und ja, dann ist halt oftmals die Erkenntnis, wenn die das so ein bisschen gegenrechnen, ja, okay, stimmt. Eigentlich egal, Ego müssen wir ein bisschen zurückschrauben jetzt, dann machen wir halt mal ein solides Paket und kommunizieren klar, wir wollen demjenigen auch keine Steine in den Weg legen, der kriegt noch eine Freistellung, keine Ahnung, ein gutes Zeugnis und dann ist auch erledigt, ne? Aber das sind oftmals ist so ein Gedankenprozess, den man erstmal anstoßen muss, dass man auch bei einer einvernehmlichen Trennung eventuell was auf den Tisch legen muss.
Ja, ja. Ja, und wie du schon sagst, am Ende des Tages kann es ja sein, dass, auch wenn es jetzt vielleicht ein höherer Betrag ist, aber dass das langfristig günstiger für mich ist, als den Mitarbeiter jetzt auszuhalten.
Absolut. Und auch fürs Team, ne? Also die sind dann in der Regel ja auch so, manchmal so richtig so ein Aufatmen, dass so richtig so ein frischer, motivierender Wind wieder durchs Team weht, wenn einfach gewisse Leute, die vielleicht nicht reinpassen, stören, was auch immer, dann auch die Firma verlassen, muss man auch mal sagen.
Ja, das habe ich ganz häufig schon erlebt. Muss ja gar nicht immer so ins Verlassen gehen, sondern einfach nur, wenn Dinge mal angesprochen werden.
Ja.
Also als Beispiel, weil wir es gerade so hatten und weil das hier jeder schon mal kennt, dass ein Mitarbeiter mal zu spät kommt. Wenn der sich das immer erlaubt und ich werde beispielsweise immer angesprochen, wenn ich zu spät komme, aber du beispielsweise nicht, dann ist es natürlich klar, dass das auch zu Konflikten auch innerhalb des Teams kommt. Und wenn der Chef dann aber wirklich mal alle gleich behandelt, dann führt das meistens auch schon zu einer gewissen Zufriedenheit und dann kommt es meistens gar nicht erst, dass die Konflikte da so viel größer werden. Ist jedenfalls meine Erfahrung.
Ja, ist total frustrierend für die anderen, klar.
Ja, richtig. Und das macht halt auch was mit dem Team. Und wie du gerade gesagt hast, also du kannst das auch bestätigen, wenn Dinge dann mal angesprochen werden, dann macht das auch eine ganze Menge mit dem Team im Positiven, weil sich halt alle dann merken, hier tut sich was, ne?
Absolut, ja.
Ja, sehr gut. Gibt es denn sonst irgendwelche Dinge, die ich jetzt vielleicht, weiß ich nicht, berücksichtigen sollte, rechtlich gesehen? Du hast gerade zum Beispiel gesagt, so häufige Krankheit vom Mitarbeiter oder aber auch, wenn ich irgendwie so was ganz Extremes habe, wie irgendwie mit Mobbingfällen umzugehen oder mit Konflikten. Gibt es da irgendwas, was ich da beachten sollte als Führungskraft?
Ah, das sind halt natürlich ganz, ganz verschiedene Sachen, ne? Also was das Thema Krankheit war, das hat uns letztes Jahr schon eher extrem gefordert und auch immer noch.
Ja.
Da sind wir ja, das ist ja so eine richtige Welle, was es auch jetzt auch vor den Gerichten da geschlagen hat, dass sich ja so ein bisschen das dreht auch zugunsten von Arbeitgebern, weil man gemerkt hat, dass so viel Schmuh einfach mit Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung getrieben werden, dass da auch ein frischer Wind mal weht, was ich auch völlig richtig finde. Absolut. Denn es kann halt nicht sein, dass wenn einem irgendwas nicht passt, dass man einfach immer krank macht, obwohl man nicht krank ist.
Ja.
Und ist natürlich auch für die, die wirklich krank sind, nicht schön, wenn man jetzt dazu tendiert, jede Krankheit erstmal per se anzuzweifeln.
Ja.
Das ist nicht schön. Und sagen wir auch Arbeitgebern immer, dass wir da ganz klar differenzieren müssen. Wir können nicht jede AU anzweifeln, so kommen wir nicht durchs Leben. Das ist nicht die Lösung, ja. Sondern wir müssen ganz klar differenzieren und meistens hat man doch auch schon ein gutes Bauchgefühl, dass man denkt, also in der Konstellation, da kommt mir irgendwas komisch vor. Das machst du ja nicht so beim ersten Mal, sondern da gehört ja auch eine Vorgeschichte dazu.
Ja.
Wenn irgendjemand krank ist, ist man ja nicht per se misstrauisch, sondern da muss irgendwas davor schon passiert sein. Also insofern muss man da auch ganz klar differenzieren, aber auch da dann mal einschreiten. Und auch das ansprechen und nicht einfach dann immer sauer sein, das anzweifeln, sondern erstmal sich hinsetzen und fragen, bloß mal, wir haben das jetzt mal ausgewertet, das kommt uns ein bisschen komisch vor. Mhm. Ja, und auch da mal das Gespräch suchen. Das wird nicht immer helfen, aber vielleicht in manchen Fällen definitiv, ne? Und weil du gerade das Thema Mobbing meintest, das ist natürlich auch sehr, sehr schwierig.
Ja.
Aber auch hier Fürsorgepflicht wieder, ne? Wenn andere Mitarbeiter kommen und sagen, Kollege XY geht mit mir nicht vernünftig um, dann erwarten die Hilfe in dem Moment und das ist dann auch der Job, da wirklich einzugreifen, weil sich sonst unter Umständen auch der Arbeitgeber halt auch schadensersatzpflichtig machen könnte, wenn man das nicht tut. Mhm. Also insofern, das ist ja ein Hilfeschrei.
Absolut,
und ich glaube, viele Führungskräfte sind dann, haben wir auch schon erlebt, entweder damit überfordert oder denken sich so, ach komm, ist da Pillepalle hier. Ach so, ja genau, das Lieblingskommentar ist dann immer so, oh, so diesen Kindergarten klärt er mal alleine.
Ja,
so, ne? Und dann ist das Thema auf dem Tisch.
Dann
ist es erledigt. Und das ist natürlich nicht gut. Weil wenn die zu einem kommen, dann werden sie es alleine ja wahrscheinlich gerade nicht hinbekommen.
Richtig, ja. Oder sie sollen sich mal nicht so anstellen.
Ja, ja, genau.
Ja, du hast wirklich ganz tolle Dinge mit mir gegeben schon, die ich super finde, die ich auch genauso unterstreiche, die vor allen Dingen wirklich Hand in Hand gehen. Mir war das vorher gar nicht bewusst, dass da so
viele Überschneidungen gibt. Ja, siehst du, vielleicht müssen wir was zusammen mal machen.
Ja, absolut. Was sind denn so drei Dinge, die du mitgeben würdest, so in der Führung, so als Learning? Du bist ja selber auch Führungskraft, aber vielleicht auch noch mit rechtlichem Blick oder generell einfach, was sind das so Dinge, die du da nennen würdest, die dir besonders wichtig sind?
Also ich finde immer das Menschliche genauso wichtig, wenn nicht fast wichtiger in dem Moment.
Ja.
Also wirklich empathisch zu reagieren und halt wirklich Sachen anzusprechen, aber auch nicht nur die negativen, sondern auch die guten. Ne? Man neigt dazu, wenn Sachen nicht gut laufen, immer mit dem Finger drauf zu zeigen, aber auch die positiven Sachen immer hervorzuheben und Mitarbeiter zu loben. Das klingt jetzt wieder so sehr theatralisch. Aber das ist halt wirklich so, dieses Thema Wertschätzung ist so unfassbar wichtig für Mitarbeiter, also das definitiv. Und sich da auch Hilfe zu holen, wenn man merkt, okay, ich komme mit dem Problem nicht alleine klar. Oder was kann ich rechtlich eigentlich machen? Egal, ob es jetzt die HR ist oder ein Anwalt, ab gewissen Punkten sollte man sich, bevor man überhaupt handelt, erstmal eine Strategie zurechtlegen und da keinen Schnellschuss aus der Hüfte oder aus der Wut heraus machen, weil das geht in der Regel auch nach hinten los.
Exakt.
Und Punkt 3, gute Frage, was nehmen wir noch? nee, das sind eigentlich schon so die wichtigsten Punkte, würde ich fast sagen.
Ja, ich glaube grundsätzlich auch mal eine Strategie zu haben, so wie soll es
sein. Das ist super wichtig. Das ist super wichtig.
Ja, es ist, glaube ich, wirklich so. Wenn ich jetzt noch mehr über dich erfahren möchte, wo finde ich denn mehr Infos zu dir, Livia?
Also zum einen auf unserer Homepage, ich glaube, da haben wir am meisten, ne? mgp-rechtsanwalt.de, aber ansonsten auch in allen möglichen sozialen Medien, ob es nun Instagram ist oder bei LinkedIn. Ja, da findet man uns auf jeden Fall.
Cool, dann werde ich das auf jeden Fall hier verlinken in den Shownotes. Vielen Dank, dass du hier ein paar Einblicke gegeben hast. Vielen Dank für deine tollen Antworten. Also lasst gerne ein Abo da, bewertet vor allen Dingen auch gerne hier die Folge und empfiehlt natürlich auch die Folge weiter für jemanden, den ihr kennt, für den das vielleicht auch interessant ist. Liebe Livia, schön, dass du da warst.
Ja,
bis bald.
Bis bald.
Ciao.